MDR Kultur. Unter Büchern.
Ja, ahoi und willkommen im Zentralwerk Unter Büchern unterwegs beim Festival Literatur jetzt. Und ich freue mich sehr über meinen Gast, Christine Bilkauer. Die hat ein Buch geschrieben, das schon viele über den Frühling und über den Sommer gelesen haben, viele von uns. Und es hat viele in den Bann gezogen. Du bist aus deiner Heimat gekommen, aus Hamburg. Und ich dachte so, ah ja, vielleicht ist sie sogar mit dem Schiff gekommen. Ist wahrscheinlich das einfachste und zuverlässigste Verkehrsmittel. Aber nein. Nee, du bist quasi auf Stopp einer Lesereise hier in Dresden.
Ja, ich bin von Hamburg über Osnabrück, Recklinghausen nach Dresden gekommen. Ich habe einen Bogen gemacht. Und in Hamburg war es wärmer als hier, als ich gestartet bin. Wie kann das sein?
Und morgen geht's nach Fulda, ne?
Morgen geht's nach Fulda und dann nach Bensheim. Mhm.
Verbindest du irgendwas mit Dresden? Außer, dass es auch eine Elbstadt ist?
Ja, klar, viel Historisches, aber auch viel, viel Spannendes, Kulturelles. Also viel zu entdecken, vor allem eben so in den Nischen auch. Ich bin wirklich tatsächlich, bedauere es sehr, dass ich morgen weiter muss. Weil gerade als ich dann auch wieder zu Fuß gegangen bin hier, dachte ich, ah Mann, ich möchte gern noch einen Tag bleiben. Also ich habe mir jetzt wieder vorgenommen, mit meiner Familie ein Dresden-Wochenende unbedingt anzugehen.
Das ist nur zu empfehlen.
Ja.
Ich verbinde was mit diesem Roman. Ich bin in der Jury für den Leipziger Preis und ich musste sehr viel, sehr schnell lesen und saß also letzten Winter um Weihnachten herum in einem Reetdachhäuschen auf Hiddensee und habe mich da mit Büchern eingeschlossen und war sehr schnell im Lesen tatsächlich, musste schnell sein. Und dann kriegte ich dieses Buch in die Hand, oder Hand kann man gar nicht sagen, weil es war damals ja noch nicht erschienen, also ich musste das digital lesen, aber es hat mein Lesetempo so runtergeschraubt, dass ich dachte so, wow, das machen nur die richtig guten Bücher. Daran merke ich schon, da passiert irgendwas, was wirklich nicht bei jedem Buch passiert. Und es war so ein ganz immersives Erlebnis eigentlich. Ich saß in diesem Reetdachhaus, die Ostsee tobte neben mir, der Wind fuhr durch die Bäume und ich dachte, das passt zur Halbinsel. Hast du auch so ein Schreiberlebnis eigentlich gehabt? Also gibt es sowas wie ein Naturschreiberlebnis mit diesem Buch?
Ja, ich meine, der Schreibprozess, der findet bei mir ganz unromantisch am Schreibtisch statt. Da brauche ich tatsächlich meine gewohnte Umgebung und Ruhe. Aber ich bin während der Recherchezeit, also während der, ich nenne das eher Suchbewegungen. Recherche ist viel zu systematisch, sind eher Suchbewegungen. Bin ich tatsächlich viel an der Nordsee gewesen und habe tatsächlich auch mal wieder diese Wattwanderungen gemacht. Eine bestimmte auch zwischen Nordstrand und Südfall zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Habe mich auch mal mit den Leuten unterhalten. Und das war sogar noch, bevor ich so richtig im Schreibprozess war. Und ja, also dann ist es tatsächlich so, dass ich beim Schreiben auch immer natürlich zweifle. Also ich bin dann immer eher unzufrieden und denke, ist das jetzt so? Habe ich das jetzt wirklich eingefangen? Und es ist eher so, wenn ich jetzt vorlese und dann auch hinterher ins Gespräch komme oder auch beim Lesen manchmal ins Publikum gucke, wenn ich zum Beispiel diese Wattszenen lese, dass ich dann denke, okay, ja. Also das ist das, was ich auch empfunden habe, als ich da lang gegangen bin. Ich habe es doch geschafft, ja.
Das heißt, das Lesen, das viele Lesen und auch immer wieder Lesen, macht nochmal was mit dem Buch? Wie ist das für dich, diesen Text, den du selber geschrieben hast, immer wieder jetzt vor Augen zu haben oder lesend einfach irgendwie nochmal nachzuspüren?
Das macht eine Menge mit mir, weil ich während des Schreibens oder auch im Lektorat natürlich unglaublich verkopft bin irgendwann, weil ich natürlich dann auch auf diese Kleinigkeiten achte, auf der Mikroebene, auf der Sprachebene gucke und manche Sachen gar nicht mehr fühlen kann. Also da bin ich einfach drüber weg. Und das ist jetzt das, was nach und nach zurückkommt, dass da so eine Ruhe und so ein Raum wieder entsteht und ich das selber wieder fühlen kann, was ich da eigentlich gemacht habe.
Wir gehen gleich mal rein in das Buch, auch für die, die es noch nicht kennen. Es heißt Halbinsel, es spielt auf einer Halbinsel. Wie gesagt, ich habe es an der Ostsee gelesen, es spielt an der Nordsee. Gibt es diese Halbinsel und dieses Haus? Gibt es tatsächlich diesen Ort, den du da beschreibst?
Es gibt diesen Ort. Ich werde natürlich oft gefragt, ist das Eiderstedt, ist das Nordstrand? In meiner Vorstellung ist es Eiderstedt schon, aber trotzdem ist es so, dass ich mir das als Vorlage nehme und mich dann aber trotzdem auch davon wieder ein bisschen wegbewege. Also es gibt nicht diesen einen Ort, der genau so ist. Es gibt mehrere Orte dort, die dem ein bisschen ähneln, oder es gibt nicht dieses eine Haus. Ich baue mir das dann auch schon fiktiv zurecht, aber immer so ein bisschen mit Blick auf diese reale Region und Landschaft.
Ja. Wir lernen jetzt die Figuren kennen, du liest den Anfang und wir lernen den Ort kennen.
Die Liebe hatte dich wie eine dicke goldene Uhr aufgezogen. Die Hebamme haute auf deine Sohlen und dein nackter Schrei fand seinen Platz bei den anderen Elementen. Das ist von Sylvia Plath aus ihrem Gedicht Morgenlied, übersetzt von Ruth Klüger. Und dieser erste Vers, also das Gedicht hat sie für ihr neugeborenes Kind geschrieben, und dieser erste Vers, der hat mich beim Schreiben immer so ein bisschen begleitet. Als Lynn 1,5 Jahre alt war und laufen gelernt hatte, wollte sie jede Treppe allein hochklettern. Sie zappelte und schrie, sobald ich sie auf den Arm hob, auch an die Hand durfte ich sie nicht nehmen. So viele Male stand ich mit angehaltenem Atem hinter ihr, während sie wie in Zeitlupe Stufe um Stufe hochstieg und dabei gefährlich ins Wanken geriet. Jeden Moment war ich bereit, meine Tochter aufzufangen. Ich sah das Stolpern und Stürzen in grellen Details. Bei dem Gedanken an das Geräusch, den dumpfen Aufprall, kniff ich unweigerlich die Augen zusammen. Mit dem Kind war mit einem Mal eine neue, intensive Vorstellungskraft da. Es war Ende Mai, ein Samstagvormittag, als Lynn einen Schwächeanfall erlitt. Sie hielt einen Vortrag vor größerem Publikum auf einer Tagung in einem Hotel. Da verlor sie das Bewusstsein. Vor den Augen der Leute war sie umgekippt. Ich bekam einen Anruf aus einer Klinik in Nordbrandenburg. Sind Sie die Mutter von? Ich saß an meinem Schreibtisch im Dachgeschoss, vertieft in die Arbeit. Die Luke stand offen. Es war ein drückender Tag. Ich wollte später mit dem Fahrrad zum Deich. Es war umsichtig von der Ärztin, sofort etwas Beruhigendes zu sagen. Keine Sorge, Ihrer Tochter geht es gut. Kreislaufkollaps, vermutlich durch Dehydration. Der Sturz habe Prellungen an Kopf und Schulter hinterlassen, sagte die Ärztin. Zur Sicherheit wolle man Lynn 1 oder 2 Tage im Krankenhaus behalten, um Blutwerte abzuwarten, eine Gehirnerschütterung auszuschließen, ein EKG zu schreiben. Die Ärztin gab mir die Telefondurchwahl der Station und Lynns Zimmernummer. Sie entschuldigte sich für ihre Eile und legte auf. Lynns Handy war ausgeschaltet. Es kam sofort ihre Mailbox-Ansage. Ich hinterließ eine Nachricht, dass ich auf dem Weg zu ihr sei. Kurz darauf rief ich ein zweites Mal an, nur um ihre Stimme zu hören. In der Bibliothek gab ich Bescheid, dass ich Urlaub bis Mitte der Woche nehmen müsse. Dann buchte ich eine Zugverbindung über Hamburg nach Berlin und weiter nach Nordbrandenburg. 4 Anläufe brauchte ich, bis ich meine Kreditkartennummer ohne Fehler eingetippt hatte. Ich spürte meine Bauchschlagader, ein dumpfes Pochen, das sich seit einiger Zeit bei Aufregung meldete. Ich musste mich beeilen, um den nächstmöglichen Zug nicht zu verpassen. Mit dem Auto brauchte ich 1/2 Stunde bis zur Stadt, zum Bahnhof. Es war eine lange Fahrt, allein 2 Stunden bis Hamburg. Hastig packte ich meine Reisetasche. Erst danach fiel mir auf, dass sich jemand um den Hund kümmern musste. Nebenan waren vor wenigen Tagen neue Nachbarn eingezogen. 2 Frauen und ein Mann, Mitte, Ende 20. Eine junge Wohngemeinschaft, ungewöhnlich für diesen Ort, hatte ich gedacht. 1300 Einwohner, außer Gastronomie, Hotels und Einzelhandel gibt es in der Region nicht allzu viel zu tun. Die nächste Uni liegt mehr als 1 Stunde mit dem Auto oder der Bahn entfernt. Während der Sommermonate verirren sich immer wieder Touristen hierher. Sie halten am Marktplatz, suchen nach einem Café oder einem Hofladen, doch sie finden nur die Bäckerei und den kleinen Supermarkt vor. Mittagsruhe von 12 bis 14 Uhr und fahren weiter an die Küste.
Ja, danke schön für diese erste Stelle. Ich versinke immer so in diesem Text und vor allem in diesen Beobachtungen. Es ist ja ein unerhörtes Ereignis, was da am Anfang steht. Da wird ein Kind, das eigentlich erwachsen ist, eine erwachsene Frau, wieder zu einem fürsorgebedürftigen Kind. War es das, was am Anfang auch des Schreibens stand? War es dieses Ereignis, was dir in den Kopf kam und an dem du das Buch entlang geschrieben hast? Oder wie kam es dazu?
Ja, also ich wusste sehr früh, dass ich eine Eltern-Kind-Geschichte erzählen möchte. In einer gewissermaßen fragilen Welt. Wie diese fragile Welt aussieht, das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Also das Erste waren die Figuren und die Beziehungen zueinander. Und ich wusste, dass es auf der Seite des Elternteils der Mutter darum geht, zu beschützen, fürsorglich zu sein. Und dass es auf der anderen Seite, auf der Seite des Kindes, also der erwachsenen jungen Frau, um Freiheit und Autonomie geht. Und dass das ein Konflikt ist, der ausgetragen werden muss. Und dann nach und nach, also ganz, ganz am Anfang habe ich mir das wirklich offen gehalten. Will ich eine Fantasiewelt vielleicht sogar entwickeln? Will ich ganz, ganz was, also ganz fern von der Realität erzählen? Das bin ich aber nicht. Wer meine Bücher kennt, weiß das auch. Das sozusagen, das wurde dann immer konkreter und immer begrenzter. Und es ist aber trotzdem noch so, dass diese Halbinsel für mich immer noch diese fragile Welt ist. Es ist eine Welt, die ständig im Umbruch war, auch über die Jahrhunderte. Und ja, und ich wusste, dass es dieses Ereignis gibt, dass es diesen Zusammenbruch gibt einer scheinbar super performenden Tochter. Also die ist ja wirklich eine Art Superperformerin, die ihren Platz in der Welt gefunden zu haben scheint. Und dann, bang, kracht das in das Leben der Mutter, die ja wiederum gerade erst angefangen hatte zu gucken, wo bin ich denn jetzt eigentlich so ohne meine Tochter und ohne diese mütterliche Aufgabe, was mache ich denn jetzt eigentlich aus meinem Leben? Das bahnte sich so zart an und dann, peng, ist die Tochter wieder zu Hause.
Ja, und das Interessante ist, dass es kein Dreieck gibt bei dir, sondern es gibt jemanden, der verschwunden ist aus der Vater-Mutter-Kind-Beziehung. Und das ist, wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Ich glaube, das wird auch gleich zu Anfang erzählt. Das ist jetzt kein Spoiling oder so, was wir betreiben, sondern es gibt diesen Vater, den Mann von Annette, der stirbt tatsächlich. So verschwindet er. Und er wird einfach aus dem Leben gerissen in dem Moment, wo sein Herz aufhört, weil er zu schnell gejoggt ist, würde ich sagen.
Nach einer Grippeinfektion, ja. Mhm. Und zwar sehr früh. Lynn war 5 Jahre alt, die Mutter Anfang 30. Also die beiden hatten sich früh gefunden und sind einfach ein sehr gutes Gespann gewesen, sehr gutes Paar. Und das hat einfach mal ganz kurz alles durcheinander gewirbelt und verändert. Und auch diese Frage von Fürsorge und Verantwortung, Verletzbarkeit, noch mal ein Stück verschärft für Annette. Einerseits, weil beide diesen Verlust erlebt haben und andererseits, weil sie auch weiß, dass sie jetzt eben alleine zuständig ist und das nicht auf 4 Schultern sozusagen verteilen kann.
Und es hat eine unheimliche Plötzlichkeit. Also dieses junge Paar macht sich ein Haus zurecht, ein altes Haus, ich weiß nicht, reißt Tapeten ab, verputzt und zeltet im Garten, während dieses Haus nach und nach entsteht, dieses Heim. Und dieser Tod von Johann ist ja doch sehr, sehr plötzlich und abrupt und die beiden sind dann zu zweit. Ich kann mir vorstellen, und du beschreibst es ja auch, es ist eine sehr enge Bindung, die die beiden haben. Und ja, in dem Moment, wo die Tochter erwachsen und irgendwie flügge ist und auszieht und so, kommt sie wieder. Also sie zieht einfach wieder daheim ein. Du hast eine zweite Lesestelle, die so ein bisschen dran anknüpft, wo wir merken, dass die beiden ja sich irgendwie wieder in diesem Haus zusammenfinden. Und die Tochter, man denkt ja, sie kuriert sich ein bisschen aus, aber irgendwie bleibt sie.
Sie bleibt, genau. Sie kuriert sich aus und bleibt. Und sie holt unter anderem Kartons aus dem Keller und die beiden sind als Mutter und Tochter unter einem Dach, aber sie sind eben jetzt auch 2 Erwachsene mit eigenen und sehr unterschiedlichen Perspektiven. Und diese Dinge, die da zum Beispiel aus den Kartons geholt werden, die werden jetzt neu betrachtet und neu bewertet. Und da gibt es fast so eine Art neues Kennenlernen auf beiden Seiten. Die nächsten Tage verliefen ähnlich. Ich fuhr morgens in die Bibliothek, Lynn schlief wie ein Teenager in den Tag hinein, abends kochten und aßen wir zusammen. Als ich an einem dieser Abende von der Arbeit kam, saß sie im Wohnzimmer auf dem Boden, um sich herum Hefte, Mappen und Blätter verteilt. Sie trug Leggings, dazu ein Sweatshirt, das sie sich aus meinem Schrank geholt hatte. Ihr Haar war zu einem dicken, zerzausten Knoten gebunden, oben auf der Kopfmitte, der bei jeder Bewegung ein wenig schaukelte. Sie hatte zwei Kartons aus dem Keller geholt und ausgeräumt. Ringordner, Schulhefte, Zeichnungen und Tuschebilder aus ihrer Kindheit. Vieles davon hatte ich in Mappen gesammelt. Ich kniete mich zu ihr auf den Boden und betrachtete die getuschten Bilder, blau-schwarze Meerestiefen mit kleinen Figuren darin. Ob das Fische wären oder Fabelwesen, fragte ich. Lynn hatte als Kind viel gemalt und gezeichnet. Eine Zeit lang war sie ausschließlich mit Wasserbildern beschäftigt gewesen. Ich hatte die Farbschälchen in Blau, Grün und Schwarz immer wieder nachkaufen müssen, so schnell waren sie aufgebraucht. Sie tuschte das dunkle Wasser fast obsessiv. Ich kannte es von ihr, dass sie über längere Phasen an einer einzigen Sache festhielt. Über viele Tage ließ sie dasselbe Hörspiel laufen, bis ich die Dialoge, Stimmlagen und Lieder auswendig konnte. Oder sie wollte Abend für Abend nur die eine Geschichte vorgelesen bekommen. In der Wiederholung schien für Lynn eine Art Geborgenheit zu liegen. »Ich fürchte, es sind Leichen«, sagte sie. »Was sind das?«, fragte ich. Dabei hatte ich sie natürlich verstanden. »Sie habe die Bilder gemalt, als sie in der 5. oder 6. Klasse war«, erzählte sie. Ihr Deutschlehrer habe mit ihnen damals das Gedicht von Lilienkronen gelesen über die versunkene Stadt, das Atlantis der Nordsee, die Siedlung mit ihrem großen Hafen und dem florierenden Handel. Eine ganze Region war vor mehr als 600 Jahren in einer einzigen Nacht im Meer versunken, von einer monströsen Flut verschlungen. Ich kannte das Gedicht, wie fast alle, die hier länger lebten oder aufgewachsen waren. Die schlichten Reime, die sich einem einprägten, ob man es nun wollte oder nicht. Noch schlagen die Wellen wild und empört, wie damals, als sie die Marschen zerstört. In der Bücherei fragten die Leute regelmäßig nach Lilienkronen und noch immer wurde daran geforscht, die Fundamente der Stadt im Wattenmeer genauer zu verorten. Hin und wieder tauchten Spuren auf. Mal waren es Tonscherben oder Reste von Ziegeln, die in einem Priel hervorgespült wurden. Oder jemand fand einen dieser zurechtgeschliffenen Tierknochen, die sich die Leute im Mittelalter als Kufen unter die Schuhe geschnallt hatten, um damit über die zugefrorene Marschlandschaft zu gleiten. »Es sind Kinder, die ins Meer gezogen wurden«, sagte Lynn. »Und die hast du gemalt, nachdem du das Gedicht in der Schule gehört hast?« Sie hätte damals nicht viel von den Versen verstanden. Die Flut als drohendes Unheil, als Bestrafung des Menschen für seine Sünden, so hätte es sich ihr vor allem eingeprägt. Im Ozean mitten schläft bis zur Stunde ein Ungeheuer tief auf dem Grunde. Wogen von Nordseewasser habe sie sich damals vorgestellt, die in der Nacht durch die Fenster und Türen schwappen und Kinder aus ihren Betten heraus mit sich reißen. Keine gute Idee von dem Lehrer, ausgerechnet dieses Gedicht mit euch zu lesen. Ihr wart doch viel zu jung für solche Geschichten. Ein einziger Schrei, die Stadt ist versunken und Hunderttausende sind ertrunken. Ich fragte, ob sie den Namen des Lehrers noch wisse. Warum? Willst du dich beim nächsten Elternabend bei ihm beschweren? Sie lachte. Eines von Lynns Bildern, es war ein großer Bogen Papier, DIN A2 oder 1, sah aus wie eine Landkarte. Sie war übersät mit bunten Symbolen, mit Häusern und Bäumen, Pferden und Schafen, Autos und Menschen. Am Küstenverlauf erkannte ich, dass es sich um unsere Halbinsel handelte. Und mittendrin entdeckte ich den kleinen Ort, in dem wir wohnten. »Das ist hier bei uns«, sagte ich und zeigte auf die Stelle. »Da ist unser Haus«, sagte Lynn. »Die Grundschule, der Kiosk, der Fußballplatz, da hinten der Pferdehof.« »Und weiter oben die Stadt«, sagte ich. Und erkannte sogar die Bibliothek, in der ich seit über 20 Jahren arbeitete, und das Gymnasium, auf das Lynn gegangen war. Die Symbole waren sorgfältig gezeichnet und ausgemalt. Es waren die Koordinaten von Lynns Kindheit, von unserem Alltag. Die Halbinsel war über weite Flächen mit wässrigem Blau bedeckt. Es sah aus, als wäre ein Glas Tuschwasser umgekippt und das blau gefärbte Wasser hätte sich über das Bild verteilt. Eine Landkarte, sagte ich. Eine Klimakarte, sagte Lynn. Ach ja? Sie habe damals mit animierten Weltkarten im Internet ausgerechnet, welche Teile unserer Gegend in 50, in 100, in 150 Jahren überflutet sein könnten, erklärte sie mir. Das Blau schwappte ins Landesinnere. Untergang. Was meinst du mit animiert? Kennst du doch sicher interaktive Grafiken, die ausrechnen, wie der Anstieg des Meeresspiegels sich auf eine Region auswirkt, sagte sie. Klick 1 Meter Anstieg, Klick 5 Meter, Klick 10 Meter. Was übrig bleibt in 50, 100, 200 Jahren, das kann man sich alles anzeigen lassen. Wie bist du denn auf diese Karten gekommen? Ich klang, als hätte ich gerade erfahren, dass sie damals etwas Verbotenes getan hatte, heimlich Scream oder Aktenzeichen XY im Fernsehen geschaut. Bei National Geographic gab es da schon die ersten Sea-Level-Maps. Dort habe ich sie entdeckt. Sea-Level-Maps. Den Begriff hörte ich zum ersten Mal. Unten auf Lynns Zeichnung stand ein Datum. Dazu das Jahr 2010. Ich rechnete nach, sie war gerade 11 Jahre alt gewesen. Einen eigenen Computer hatte sie da noch nicht besessen. Wenn sie für die Schule recherchieren musste oder sich auf YouTube etwas ansehen wollte, hatte ich sie an meinen Computer gelassen und meistens ein Auge darauf gehabt, was sie sich aussuchte. Naturdokus, Cartoons, Jugendsendungen. Manchmal hatte ich hinterher einen Blick auf den Browserverlauf geworfen. National Geographic wäre mir nicht aufgefallen. Und wenn, hätte ich mich über ihr Interesse an Geografie und Naturwissenschaften gefreut. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass sie sich mit dem Anstieg des Meeresspiegels befasste. Sie schob die Bilder zusammen und legte sie zurück in die Mappe. Wahrscheinlich wirkte ich noch immer erstaunt, denn sie schaute mich an und sagte, »Du kennst diese Grafiken im Netz wirklich nicht? Damit hantieren doch alle herum, schauen nach, ob es ihre liebste Urlaubsinsel in 50 Jahren noch gibt oder ob sie das günstige Haus hinterm Deich lieber doch nicht kaufen sollen.« In Frankreich sei es auf manchen Immobilienportalen mittlerweile üblich, zu den Inseraten einen Link bereitzustellen, über den man an Informationen zu den geologischen Risiken der Region käme, sagte sie. Trockenheit, Waldbrände, Überschwemmungen. Ich nickte nur. Dabei dachte ich an die 11-Jährige, wie sie im Dachgeschoss an meinem Computer sitzt und mit animierten Landkarten versucht herauszufinden, ob ihr Zuhause untergehen würde. Und wenn ja, in welchem Jahrzehnt oder Jahrhundert damit zu rechnen wäre, während ich nicht das kleinste bisschen davon mitbekommen hatte.
Dankeschön für diese Stelle aus dem Roman Halbinsel, Christine Bilkau. Man könnte jetzt zum einen sagen, oh, das ist eine sehr konsequente Biografie der Tochter, also die schon als 11-Jährige sich über das Klima Gedanken machte. Andererseits merkt man auch sehr, dass nicht nur die Mutter ein Problem hat mit dem Verschwinden, sondern auch die Tochter. Es gibt sehr viele Hinweise auf etwas Verschwundenes oder das Verschwinden in diesem Buch. Es durchzieht so ein Klang des Verschwindens eigentlich jede Szene. Und wir können vielleicht noch einen Ereignisstrang herauspräparieren, nämlich in dem Moment, wo sie diesen Schwächeanfall hat. Ja, ich will nicht sagen, sie zerstört ein Gemälde, aber sie schüttet Saft auf ein Gemälde, aus Versehen natürlich, weil sie umfällt.
Lässt es fallen, ja.
Lässt es fallen, genau. Ja. Und dieses Gemälde heißt Thinning Forest, also auch etwas, was ausgedünnt wird, Holz, was ausdünnt. Bist du so jemand, die beim Schreiben solche Hinweise einstreut oder kommt das einfach, indem du schreibst? Also bist du manchmal überrascht von dem, was du schreibst und merkst, oh, da geht's ja wieder ums Verschwinden, ohne dass du es genau geplant hast, sondern einfach diesen Ton weitergeführt hast?
Beides tatsächlich. Natürlich diese Details, was ist das für ein Bild gewesen, wie heißt dieses Bild? Es gibt tatsächlich ein Bild, das so heißt, Thinning Forest, von einer Malerin, von einer US-amerikanischen Künstlerin. Ich habe es aber dann trotzdem ein bisschen abgewandelt. Das sind dann aber Details, die für mich passen müssen, die dann zu diesen, ja, zu diesen Verlusterfahrungen gehören, die da noch eben so einen ganz kleinen Akzent dazusetzen, ohne dass es zu viel sein muss. Es kann auch gleichzeitig nur das Bild sein. Man kann das so sehen, man muss das nicht sehen. Es kommt einfach so aus sich selbst heraus dann auch. Und was du sagst, die Dinge verschwinden und dann werden sie ja aber auch wieder hervorgespült oder eben in Kartons hervorgeholt. Und das war zum Beispiel eine Ähnlichkeit, die ich erst gesehen hatte, als ich das fertig geschrieben hatte. Und das ist das Faszinierende am Schreiben dann manchmal, wenn man konsequent ja einem Gedanken oder einem Gefühl oder diesen Verlusterfahrungen folgt, dann im besten Fall macht der Text das dann auch von alleine, dass ich dann sehe, okay, guck mal, im Watt haben sie mit diesen Resten aus dieser vor 600 Jahren verschwundenen Stadt immer noch zu tun. Und die gab es ja wirklich, diese Stadt. Und ich habe selber so einen Backstein gesehen. Das kann man gar nicht glauben, wenn einem das dann der Watt Ranger sagt. Irgendwie, ja, der kommt hier jetzt aus dem Priel, der kommt aus dem Kirchspiel von der Stadt, von 1362. Und dann die Tochter, die in den Keller geht und da die Überbleibsel holt und neu betrachtet und bewertet. Und beides hat ja mit Verlust zu tun, aber dann auch mit einer wieder neuen Betrachtung.
Also am Anfang holt sie ihre Sachen aus dem Keller. Irgendwann fängt sie an, dann auch die Sachen ihrer Mutter aus dem Keller zu holen. Und da habe ich gedacht so, schon ein bisschen übergriffig. Absolut, wie fände ja. ich das, wenn ich meine Sachen in Kartons verstaue, im Keller habe und dann kommt mein Sohn und holt die dann raus und guckt erstmal. Wobei ich mich erinnere, dass ich das unfassbar gerne gemacht habe, in den Sachen meiner Eltern, vor allem meiner Mutter zu wühlen, im Schmuckkästchen und in allen möglichen Ecken irgendwie rumzukramen, vielleicht auch um ja, rauszufinden, was ist denn das eigentlich für eine Person? Das ist zwar meine Mutter, aber sie hat ja noch ein eigenes Leben. Also in dem Moment, ja. wo ich das begriffen habe, habe ich auch angefangen, in ihren Sachen zu wühlen.
Ja, und es ist auch so in der Geschichte, dass hier in dem Kapitel, was ich gerade gelesen habe, sieht man, dass Annette ihre Tochter nochmal neu kennenlernt und auch einige Dinge aus der Kindheit jetzt erfährt, die ja auch so ein kleines bisschen wehtun, weil das natürlich einfach nochmal unter Beweis stellt, dass man sein Kind zwar irgendwie im Kleinen schützen kann, man kann auf der Treppe stehen und gucken, dass es nicht fällt, und dann wird es aber größer und kriegt die Nachrichten mit aus der Welt und fängt eben dann an, irgendwann auszurechnen, ob die Küste untergehen könnte, und die Mutter kriegt es dann halt nicht mehr mit. Und das ist so ein kleines bisschen schmerzhaft. Aber es ist auch Lynn, die ihre Mutter neu entdeckt und einerseits dabei vielleicht ein bisschen übergriffig ist, aber andererseits, und das war mir beim Schreiben auch wichtig, dass man wirklich auch beide Perspektiven verstehen kann trotzdem, auch wenn die sich manchmal ein bisschen komisch verhalten oder ein bisschen aufdringlich, oder trotzdem kann man es auch verstehen, dass sie genau das will. Einfach mal gucken, wer war meine Mutter eigentlich als Schülerin, als Studentin? Ach, guck mal, die war ja auch gar nicht so vorbildlich. Und was die jetzt teilweise für Erwartungen an mich stellt, diese Erwartungen hat die ja selber gar nicht erfüllt. Also sie fängt auch an, sich ein bisschen frei zu machen dadurch. Und deswegen ist es irgendwie auch einerseits übergriffig, aber andererseits auch ganz wohltuend.
Ja, und natürlich findet sie dann auch irgendwann die Kiste mit den Sachen ihres Vaters, aber das müsst ihr nachlesen. Wir können noch mal kurz vor diesem Kunstskandal, bei diesem Bild bleiben. Super teures Bild, hängt in einem Luxus-Resort und es ist halt kaputt, und dann merkt, und da sind wir wieder bei Freiheit und Fürsorge und Sicherheit, dann merkt plötzlich Annette, verdammt, es wären 40 Euro im Monat gewesen, die ich hätte bezahlen müssen, damit meine Tochter eine Versicherung hat, aber diese Versicherung gibt es nicht.
Ja, sie denkt tatsächlich, sie hat noch eine Versicherung, sie hat eine Familienversicherung, die Johann damals, ihr Partner, abgeschlossen hat. Das heißt, das hängt auch sogar noch damit zusammen, dass sie dachte, naja, die habe ich ja jährlich überwiesen, die läuft ja einfach weiter. Und dann findet sie raus, und das ist eben so ein bisschen dieser Bürokratie-Wahnsinn, aber hat natürlich auch was mit Sicherheit zu tun und mit diesem Hohn dann, dass die einem auch so weggezogen werden kann, findet sie raus bei der Versicherungsfirma, dass diese Familienversicherung natürlich nur so lange galt, solange die Tochter zur Schule und zur Uni gegangen ist. Und sie ist ja seit ein paar Monaten eben nicht mehr an der Uni. Und bang, da hat Annette, die sonst immer total aufpasst und im Voraus denkt, mal kurz nicht aufgepasst und steht jetzt plötzlich da und malt sich aus, dass sie einen sehr teuren Restaurator bezahlen muss und vielleicht noch die Renovierung eines Festsaals. Und von Kunst hat sie auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung. Sie weiß nicht genau, was das denn jetzt alles kostet. Und das ist ja alles ein bisschen stressig für sie.
Ja, stressig und auch ein bisschen spannend. Und nur so viel sei verraten, es gibt dann schon so einen Restaurator. Und das ist gar nicht so die schlechteste Idee, sich mit dem zu treffen.
Genau, der ist netter als gedacht, ja.
Und apropos netter als gedacht, Annette wohnt in diesem Haus, nebendran ist eine WG und irgendwie merkt man, oh, sie ist ganz glücklich eigentlich so mit sich und ihrem Leben und auch ohne Lynn hat sie sich da ganz gut in ihr Häuschen eingelebt und in ihre Routinen. Aber irgendwie Zuneigung oder jemand zum Anlehnen kann sie doch gebrauchen. Und ich glaube, dahin führt die nächste Lesestelle, ne?
Ja, genau. Die junge WG, Marie, Agnes und Levin. Agnes ist die, die am Anfang den Hund genommen hat. Und ja, da entwickeln sich Dynamiken. Das sehen wir jetzt. Es war Abend. Eine merkwürdige Stille lag über dem Garten und den Feldern. Kein Vogelgezwitscher, keine Landmaschinen, der Himmel wolkenlos. Lynn war nicht zu Hause, sie besuchte eine frühere Mitschülerin, die nach dem Abitur in der Gegend geblieben war. Vom Dachfenster aus sah ich Levin, wie er mehrmals zu der kleinen Grube vor der Sauna ging, stapelweise Pappschachteln dorthin trug. In der Küche mischte ich Wasser mit Limonensirup, gab Eiswürfel in die Karaffe und ging mit dem Tablett zu ihm. Levin hielt in jeder Hand eine türkise gemusterte Kachel. Restposten für das Bassin, sagte er. Eine wilde Mischung. Ich überlege, was sich damit anstellen lässt, wie ich anfangen soll. Er sah mich an, als würde er die Antwort von mir erwarten. Ich stellte das Tablett auf dem Rasen ab und schaute mir die Kacheln genauer an, ihre verschiedenen Größen und Formen, quadratisch und rechteckig, manche fünfeckig. Vielleicht ausprobieren, wie die zueinander passen könnten, wie bei einem Puzzle. Teile hin und her schieben, schlug ich vor. Ich würde mit dem Boden anfangen, ein Muster entwickeln und es abfotografieren. Er nickte, die Idee schien ihm zu gefallen. Machst du mit, fragte er, falls du Zeit hast? Habe ich, antwortete ich und versuchte nicht zu sehr zu lächeln und meine Freude zu zeigen. Dass ich mit dem Tablett hier aufgetaucht war, kam mir schon durchschaubar genug vor. Er kniete sich an den Rand des Beckens und fing an, einige Kacheln auf dem Boden zu verteilen. Er schob sie herum, suchte nach Möglichkeiten, sie zu kombinieren. Insgeheim fragte ich mich, ob das Ganze nicht doch Unsinn war. Am Ende würde nichts richtig passen. Ich setzte mich neben ihn, legte ein Teil an, verschob es wieder, baute mehrere Teile aneinander und es entstand tatsächlich ein schönes Muster. So ging es eine Weile weiter, es kam mir vor wie ein Spiel, das keinen Zweck erfüllen musste, nur ein gemeinsamer Zeitvertreib und später würden wir die Kacheln wie die Teile eines riesigen Puzzles zurück in die Schachteln legen. Gefällt es euch hier? Fragte ich. Ja, im Großen und Ganzen ist es so, wie wir es uns erhofft haben. Was hattet ihr euch denn erhofft? Er schaute mich kurz an, vielleicht fand er die Frage zu direkt und persönlich. Seitdem Lynn alles in Berlin, ihre Arbeit und ihre Wohnung förmlich abgewickelt hatte, wie eine pragmatische Insolvenzverwalterin, war ich unsicher geworden, vorsichtiger. Zukunft als Gesprächsthema, das schien nicht mehr so leicht und selbstverständlich, wie ich früher angenommen hatte. Er müsse nicht antworten, wollte ich gerade sagen, doch da fing er an zu erzählen. Wir haben nach einem Ort gesucht, den wir mögen, der uns etwas sagt, aber an dem nicht alles so vorgezeichnet ist für uns. Nicht, weil wir Aussteiger oder sowas sein wollen. Er hielt eine fünfeckige Kachel in der Hand und betrachtete konzentriert die Betonfläche. Wir haben uns eine Art Nische erhofft. Woanders haben wir die nicht gefunden, vor allem nicht in größeren Städten. Das Wohnen ist teuer, der Rest ist dem automatisch unterworfen, wird stressig und unfrei. Er hob den Blick und sah mich direkt an. Und du weißt es ja am besten, wie schön es hier ist. Wirklich, dachte ich, diese schlichte Überzeugung, mit der er das sagte, beeindruckte mich. Aber wird es hier nicht zu eintönig auf Dauer? Hier ist doch nichts los. Ich hatte von Agnes erfahren, dass alle drei in der Nähe von Hamburg aufgewachsen und zusammen zur Schule gegangen waren, in unterschiedlichen Jahrgängen. Nun machte die eine geführte Wattwanderung, die andere gab Sprachunterricht. Alle drei erledigten Haushaltsauflösungen und betrieben ihren Handel mit aufgewertetem Trödel. Auf mich hatte das wie etwas Vorläufiges gewirkt, wie eine Suche oder ein Übergang hin zu etwas anderem, etwas Dauerhaftem. Was auch immer das wieder bedeuten sollte, fragte ich mich nun selbst. Er schüttelte den Kopf. Für uns ist eine Menge los. Wir haben die Freiheit, mehrere Dinge zu tun und uns nicht auf einen einzigen Beruf zu beschränken, der dann alles erfüllen soll und, er zuckte mit den Schultern, in 10 oder 15 Jahren vielleicht nicht mal mehr existiert. Außerdem, Haushalte aufzulösen, ist alles andere als eintönig. Wirklich. Was genau interessiert dich daran? Für mich sind die alten Bewohner immer noch da, durch ihre Sachen, diese vielen Kleinigkeiten. Wenn man sich mit ihrem Nachlass beschäftigt und gut mit ihm umgeht, ist das ziemlich bewegend. Wir machten weiter. Ich versank in der Arbeit und hörte auf, nachzudenken. Nichts als die Formen und Farben, die Lücken und Kanten im Blick. Wie hypnotisiert achtete ich auf die Stellen, an denen sich etwas zusammenfügen ließ. Wenn ein Teil passte, sich eine Idee von mir mit einer Idee von Levin verband, erfüllte mich das mit tiefer Zufriedenheit. Das hier, das war das Beste, was ich seit langem getan hatte. Nach einer Weile hatten wir die Mitte erreicht. Wir legten eine Pause ein, tranken Limonade, setzten uns auf die andere Seite, verteilten weiter die Kacheln über den Boden. Wir waren nun geübt, kannten die Muster, die Übergänge und Verläufe, die am besten funktionierten. Levins Schulter berührte meine Schulter, sein Arm immer wieder meinen und das Schweigen zwischen uns war friedlich und einvernehmlich. Ich fühlte mich wie in einem leichten Rausch und ich bekam eine schreckliche Sehnsucht danach, mich mit Levin auf den Rasen zurückfallen zu lassen. Ich sah, wie schön das Becken geworden war, ein gelungenes Mosaik, etwas Gutgemachtes, keine Spielerei. Dann hörte ich Levin leise und beiläufig sagen, oder sollen wir reingehen? Doch schon im nächsten Moment war ich unsicher, ob ich das wirklich gehört hatte. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Nachfragen wollte ich nicht, das hätte diesen Moment sofort zerstört. Aber genauso wenig wollte ich so tun, als hätte Levin nichts gesagt. Ich setzte mich auf, ließ meinen Blick weiter auf das Kachelmuster gerichtet, sagte einfach, okay. Das klang vage und auf eine gewisse Weise unverfänglich. Man konnte ohne konkreten Anlass okay sagen, wie eine Art Zwischenbilanz, beiläufig wie ein So oder ein Seufzen. Dabei wartete ich gespannt, was als nächstes passieren würde. Levin stand auf, beugte sich zu mir, nahm meine Hand, zog mich hoch. Wie mich das elektrisierte, dass jemand meine Hand hielt, das Gefühl war geradezu schockierend.
Das ist so eine leichte, leise Liebschaft, die den Roman durchzieht, nicht nur mit Levin, sondern es geht dann auch noch so ein bisschen weiter. Man hat so ein bisschen das Gefühl, Annette, es ist ein klein wenig peinlich vor ihrer Tochter, aber lustig ist, dass ich von vielen, die das Buch gelesen haben, gehört habe, dass sie gerade diese Nicht-Explizitheit total schön finden, weil es so eine Art von leiser Lautstärke hat, gewissermaßen. Das ist eine Reaktion, die ich bekommen habe von Leuten, die das Buch gelesen haben, also Frauen vor allem. Welche Reaktionen bekommst du?
Ja, so ähnlich. Also die finden das interessant, dass das fast so ein bisschen selbstverständlich erzählt wird. Ne? Da wird nicht so viel groß drumherum gestaunt irgendwie, dass jetzt diese Annette, die fast 50 ist und der Levin ist ja so ein kleines bisschen jünger, ein ganz kleines bisschen, dass die sich einfach finden und dass das jetzt auch nicht dramatisch ist oder, ne, und ja, und das, es gibt diese Nacht, also sie gehen ja rein und es gibt aber einen Cut im Erzählen und es gibt einen Raum sozusagen, der Deutungsraum ist und ich finde auch, das ist viel, viel spannender und auch fast, fast sinnlicher, würde ich sagen, dass man den selbst so ein bisschen füllen kann.
Genau, das ist ein Raum, in dem nur die beiden sind und in den man auch nicht schauen muss, um zu wissen, was die beiden dort machen.
Ja, genau. Und es stimmt, sie ist aber auch trotzdem ein bisschen unsicher und auch sehnsüchtig und vor ihrer Tochter eben halt dann auch so ein bisschen unsicher. Und das Lustige ist ja, dass sie vorher vorgeschlagen hatte, lass doch mal alle drei zu uns einladen. Und Lynn hat das immer so ein bisschen, ja, okay, irgendwann mal. Und ausgerechnet da lädt Lynn alle drei zu ihnen ein an einem der nächsten Abende, ohne das der Mutter zu sagen. Und sie weiß noch nicht, wie sie das jetzt eigentlich handeln soll.
Da lacht die Dichterin. Es ist, hat ja auch was Schönes, dass man Protagonistinnen so in Situationen schubsen kann und dann mal gucken kann, wie reagieren die eigentlich.
Genau, ja. Genau. Das, den Spaß muss man sich dann erlauben, ja. Das ergibt Schwung.
Ich finde es sehr schön, dass die beiden ein Bassin bauen. Das ist auch so ein Motiv, was den Roman durchzieht, nämlich das Wasser. Also es ist natürlich, es ist eine Halbinsel, es gibt das Meer, es gibt das Watt, es gibt das Schwimmen. Annette schwimmt gerne, interessanterweise am liebsten in einer Gruppe. Sie traut sich nicht allein ins Wasser, zumindest erstmal.
Ja, genau. Und da hat es, das lässt auch wieder ganz leise anklingen, dieses Gefühl von Verletzbarkeit und Verantwortung, dass sie weiß, sie geht gerne in ein bisschen außerhalb von Husum, das nennt sich der Dockkog, das ist so eine Badestelle, die ist natürlich auch manchmal, das ist kalt, das Wasser ist grau, es sieht natürlich nicht so frisch und schön aus wie im Schwimmbad oder wie an so einem sonnigen Tag am Ostseestrand. Und da ist so eine feste Gruppe, die treffen sich morgens oder manchmal nachmittags zum Schwimmen und da fühlt sie sich dann aufgehoben, weil sie denkt, was ist, wenn ich ertrinke? Und was ist, wenn mich keiner sieht? Was wird mit meiner Tochter? Also diese Fallhöhe ist ständig so ein bisschen präsent. Und das ist ja auch das Anstrengende dann auch, wenn man ein Kind alleine großzieht, dass man weiß, man muss auf sich auch, man muss auf das Kind Acht geben, aber man muss auch auf sich selbst Acht geben, denn man ist ja die einzige Person.
Es gibt noch so eine Stelle, wo sie mit einem Ex, dann Ex in den Urlaub fährt, der einfach viel zu schnell Auto fährt und dann ist es der Moment, wo sie merkt, so das geht nicht mit dem, weil nee, genau. Was ist, wenn mir was passiert?
Genau, dem ist das egal, der hat da kein Gefühl für, der drückt aufs Gas und sie sitzt da als Beifahrerin und das ist wirklich nur so ein kleines Detail am Rande, aber da habe ich tatsächlich mit vielen Frauen drüber gesprochen, das ist echt ein Thema. Also im Auto zu sitzen und zu finden, der Typ fährt zu schnell über die Autobahn, ich will das nicht. Und wenn man dann sagt, kannst du bitte langsamer fahren und er macht es dann aber nicht, das ist keine Kleinigkeit. Das sagt was über die Beziehung aus.
Deshalb fahre ich immer selber.
Ja, gute Lösung, ja. Ja, Annette fährt dann Zug.
Auch steigt in einen besser, Zug. Besser noch, kein Individualverkehr. Es ist so, dass du nicht nur seit 10 Jahren Romane schreibst, sondern du hast auch ein Sachbuch geschrieben, ein erzählendes Sachbuch über das Schwimmen, Wasserzeiten. Gäbe es für dich überhaupt eine Protagonistin, die nicht ins Wasser geht, die nicht schwimmt?
Echt schwierig, weil weil ich das wirklich so liebe und weil es so viel auch zu erzählen gibt über das Schwimmen, finde ich. Und das, und über Schwimmsituationen, da transportiert sich auch so viel. Also ich weiß nicht, vielleicht halte ich mich beim nächsten Roman zurück, weil ich natürlich auch nicht will, dass man das Gefühl hat, die, der fällt ja auch gar nichts Neues ein. Jetzt muss sie schon wieder da irgendwie ihre Bahn schwimmen und schon wieder ist das Wasser irgendwie ganz glatt und der Himmel spiegelt sich darin oder so. Aber das bin ich halt und ja, und das Wasser ist auch wirklich ein sehr produktiver Erzählraum, finde ich.
Ja, und interessanterweise, mir sind nur wirklich zwei Männer eingeschossen, die über das Schwimmen schreiben. John von Düffel kennst du sicher und Roger Deakin, aber ansonsten sind mir nicht viele eingefallen, aber sehr viele Frauen. Mhm. Es ist irgendwie ein Mutterthema, ein Frauenthema, das Schwimmen?
Keine Ahnung, ob das ein sehr weiblicher Sport ist, würde ich jetzt eigentlich auch nicht sagen. Ne? Aber vielleicht diese Verbindung zu knüpfen zwischen diesem Elementwechsel, also man wechselt ja wirklich das Element, das ist ja was Krasses, was Schönes und dieser Leichtigkeit, die man dabei auch empfinden kann und was das auch mental mit einem macht, dass diese Regelmäßigkeit auch so eine gewisse Ordnung in die Gedanken oder eine Ruhe in die Gedanken bringen kann. Ja, vielleicht ist das eine weibliche Perspektive, aber oder zumindest ein Ansatz, dass man das Gefühl hat, man möchte darüber schreiben auch, ja.
Und jetzt Christine Bilkau, Pool oder Meer?
Also im Alltag das Becken mit den Bahnen, aber wenn es sich anbietet, natürlich auch immer gerne das Meer. Also immer gerne die Ostsee. Fürs Schwimmen ist die Ostsee besser als die Nordsee, auf jeden Fall, finde ich. Dieses klare Wasser, man ist auch nicht, ne, die Nordsee geht ja, dann zieht sich ja auch dann manchmal komplett
die
zurück.
Die ist immer weg, wenn man
die ist immer weg. Möchte. Oder man muss ewig gehen und dann geht es immer noch bis zum Knie, da kann man nicht schwimmen, dann da kann man nur ein bisschen planschen. Und ja, so ein Sommertag oder auch so ein Spätsommer-Herbsttag am Ostseestrand kann auch schon gerne ein bisschen kalt sein. Man zieht Neoprensocken über, Handschuhchen, eine Mütze auf. Und dann geht man in dieses britzelnde, klare Wasser. Das ist das Beste.
Bis zu welcher Temperatur?
Ich bin keine Eisschwimmerin, aber so also 8 bis 10 Grad gehen auf jeden Fall. Doch, doch. Also ja. mit Mütze.
Respekt. Also ne, dann am Ostseestrand, wenn da so eine Mütze rausguckt und ab und an dann so ein Handschuh und ja. Neoprensocke, dann... Ist das
ja, ich bin Ende Oktober bin ich an der Ostsee, also da sind wir an der Ostsee und da werde ich auf jeden Fall ins Wasser gehen, noch einmal. Das wird das Abbaden sein sozusagen.
So, jetzt welche Farbe hat die Mütze, damit wir es dann auch wirklich erkennen?
Die ist so rosarot, also die kann man gut sehen.
Wir können schon mal ein bisschen Vorfreude schüren, denn es wird ein Hörspiel geben von Halbinsel, produziert vom NDR. Wie ist es mit solchen Geschichten, den Nebenschauplätzen? Musstest du viel zusammenstreichen? Du hast auch das Drehbuch geschrieben. Musstest du dich da auf irgendwas konzentrieren oder konntest du alles reinpacken?
Nee, ich musste mich auch tatsächlich reduzieren. Ich habe mich da ganz zaghaft rangearbeitet. Ich habe tatsächlich erstmal alles so aufgeschrieben, wie ich es gerne hätte. Und gesehen, dass es viel zu lang ist für die Hörspiellänge. Es sind 90 oder 120 Minuten. Also es ist wirklich so wie so ein Film fast, ne? Also eine Filmlänge. Und dann habe ich angefangen, Entscheidungen zu treffen und Schwerpunkte zu setzen und zu sehen, ich kann jetzt nicht im Gießkannenprinzip kürzen, weil dann kürze ich so viel, dass dann am Ende aber vielleicht so der Kern gar nicht mehr rüberkommt. Gießkannenprinzip ist keine gute Lösung, sondern Entscheidungen treffen und Schwerpunkte setzen, das ist es dann. Aber ich verrate jetzt nicht, was ich gekürzt habe.
Nee, darauf können wir uns freuen, das können wir dann hören. Apropos Kürzen, Längen, wie auch immer, ich glaube, wir haben noch so eine kleine Textstelle. Das fände ich total schön, wenn wir die noch hören, als Rausschmeißer quasi zum Schluss.
Ja, genau, die mag ich auch gerne deshalb, weil sie für mich auch nochmal an diesen Sylvia Plath Vers vom Anfang anknüpft und diese Frage auch von Fürsorge und Freiheit und die Fürsorge der Mutter, die Freiheit der Tochter und aber auch der Freiheit der Mutter, ja, fürsorglich sein zu dürfen, wenn sie es halt möchte und auch in ihren Erinnerungen zu bleiben, weil das steckt halt tief in einem und ist ja auch was sehr Hoffnungsvolles, würde ich sagen. Und das ist Annette, die sich nämlich irgendwann selber einen Karton aus dem Keller holt, der nur ihr gehört und sich den ganz alleine dann nochmal anschaut. Ich öffne den Karton. Es sind Lynns Sachen aus der Zeit, als sie 2, 3, 4 Jahre alt gewesen ist. Ich hebe einen Stoffbeutel heraus, darin Bauklötze in verschiedenen Farben und Größen. Ich schütte sie vor mir aus. Die gelben flachen Steine, die blauen Quader, die roten Würfel, die abgegriffenen Teile, das Holz etwas rau, die Farbe verblasst. Und die damals neueren Steine, unverändert, glatt und wie frisch lackiert. Einen nach dem anderen in der Hand zu halten, lässt mich die vielen, diese unzähligen Stunden wieder spüren, in denen ich mit Lynn auf dem Boden saß und etwas baute. Lynn wacht früh auf. Es ist kaum 5:30. Ich gehe mit ihr in unser kleines Wohnzimmer. Wir sitzen in Schlafanzügen auf den Holzdielen. Morgendämmerung, Lynns Wachheit, meine Müdigkeit, ein Hörspiel im Hintergrund. Das gemeinsame Erfinden einer neuen, kleinen Welt. Das gegenseitige Erzählen, was wir uns dabei vorstellen. Auch die Erinnerung daran, was die Beschaffenheit der Steine uns bedeutete, ist sofort wieder da. Manche lassen sich gut stapeln. Mit ihnen können wir hohe, stabile Türme bauen. Andere kippen um oder rutschen weg, geben wackelige Gebäude ab. Dieser Fundus der erlebten Zeit liegt verborgen in diesen Steinen. Und alle Details und alle Empfindungen sind jetzt wieder da.
Ja, woraus sind unsere Beziehungen gebaut? Fürsorge, Freiheit. Ein Buch, das Fragen stellt nach dem Hotel Mama, nach der Überforderung zweier Generationen, nach dem Verhältnis von Eltern und Kindern über die Jugend hinaus, Autonomie, Zusammenhalt, Verantwortung sich und natürlich auch der Umwelt gegenüber. Christine Bilkau, vielen, vielen Dank für das Gespräch und vor allem für deinen Roman Halbinsel, der im Duchterhand Verlag erschienen ist. Dankeschön.
Ja, ich danke auch für das schöne Gespräch. Dankeschön.
Das war eine Aufzeichnung vom 25. September 2025 aus dem Zentralwerk in Dresden beim Festival Literatur. Jetzt Katrin Schumacher im Gespräch mit der Autorin Christine Bilkau, deren Roman Halbinsel im Verlag Luchterhand erschienen ist.